Es ist Donnerstag, der 22. September.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette mit einem kleinen Spezial, denn die Dinge sind in Bewegung da irgendwo zwischen Moskau und Kiew. Ob sie in die richtige Richtung sich bewegen, das weiß von uns keiner. Aber wenn eine Person uns das am ehesten sagen kann, dann die Person, die in den letzten Wochen und Monaten vermutlich am häufigsten in der Ukraine gewesen ist. Ich rede von dem Mann, der nicht beim Fernsehpreis sein konnte, da er sich zu dem Zeitpunkt gerade in Kharkiv befunden hat. Hallo, Paul Ronsheimer.
Hallo, Micky.
ich werfe jetzt einfach mal direkt ein Wort rein, das uns alle gerade sehr, sehr alert macht, sage ich mal so. Und zwar die Teilmobilmachung, die Wladimir Putin unlängst verkündet hatte. Was hat es damit auf sich? Abgesehen davon, dass gerade die Google-Hits in Russland in Sachen Flug, Tickets, Ausreisen explodieren.
Ja, alle haben Panik in Russland, dass sie einberufen werden könnten. Tatsächlich ist es erst einmal, das muss man immer wieder sagen, ein Zeichen der Schwäche von Wladimir Putin. Mhm. Denn wenn seine Offensive erfolgreich gewesen wäre in Kiew und jetzt eben im Raum Kharkiv, wo die Ukrainer die Russen so zurückgedrängt haben, dann wäre das gar nicht möglich gewesen. Und ursprünglich wollte er das auch nie machen. Jetzt muss er es machen. Mhm. Die Frage ist, wie viel bekommt er? 300.000 sollen es werden. Aber viele glauben, dass diese Anzahl gar nicht zu erreichen ist. Und man muss sagen, für das ganz Aktuelle, also den Krieg rund um Kharkiv, rund um Cherson im Süden, Luhansk, da hilft ihm das momentan nicht, denn das dauert eine ganze Weile, bis diese Soldaten dann tatsächlich in der Ukraine sind.
Ja, also sind ja Reservisten, will sagen, das sind Menschen, Männer, die eine gewisse militärische Vor- oder Grunderfahrung haben. Also es sind jetzt nicht die ganz klassischen Zivilisten, die überhaupt gar keine Ahnung haben, aber trotzdem stellt sich halt die Frage, was genau ist mit denen anzufangen? Und was für Leute sind das? Ich hörte nur unter anderem zum Beispiel Mediziner, also Menschen, mit denen halt einfach in der Kriegssituation in irgendeiner Form etwas anzufangen ist.
Ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig sein, denn diejenigen, die kämpfen wollen, beziehungsweise die vom Geld überzeugt worden sind, die waren schon hier, sind entweder tot oder sind noch da. Diejenigen, die jetzt kommen sollen, die werden mehr oder weniger dann doch gezwungen, gerade die Jüngeren. Mhm. Es trifft Leute, so sagt man zwar, mit Militärerfahrung, aber gleichzeitig wird in Gefängnissen gesucht. Ja. Ich habe hier von mehreren Ukrainern auch bereits gehört, dass sie Russen ausfindig gemacht haben, die als Mörder verurteilt waren. Also die sind tatsächlich hier schon an der Front. Mhm. Und das ist eigentlich am Ende eine ziemliche Verzweiflungstat von Wladimir Putin, weil er nicht mehr weiß, was er tun soll.
Also mein erstes Gefühl in diesem Zusammenhang ist natürlich immer, oh mein Gott, was rollt da für eine Walze auf die Ukrainer zu? Welche Wendung nimmt das? Und mein zweiter Gedanke war genau das, was du gerade beschrieben hast. Natürlich eine gewisse Form der Verzweiflungstat. Die Taz nennt das Ganze, wie so häufig wieder sehr treffend, Putins Panikattacke. Und das Gefühl, was ich habe, ist das vielleicht auch so ein bisschen anknüpfend an das, was so diverse Regionalfürsten bereits jetzt an offener Kritik an Putin geleistet haben, dann à la Pugacheva, die sich auch kritisch geäußert hat zu Putins, nennen wir es mal wohlwollend, Spezialoperation. Wenn jetzt auch noch diese Teilmobilmachung dazukommt, sprich, dass einfach 300.000 oder lass es von mir aus auch weniger sein, Menschen, Kinder von Müttern, aber auch zum Beispiel Ärzte, die ja woanders auch gebraucht werden, im zivilen Miteinander, in Krankenhäusern, in Praxen, wenn die jetzt plötzlich da auch noch sind, was löst das aus in der Bevölkerung, die bislang, wenn die Zahlen in etwa stimmen, zu 70-80% in Umfragen zumindest gesagt haben, finden wir eigentlich okay?
Der Krieg kommt definitiv in der Bevölkerung das erste Mal an. Vorher waren immer die Randbezirke irgendwo in Sibirien betroffen, wo dann junge Leute an die Front geschickt wurden. Mhm. Jetzt kommt es dort in der breiteren Masse an. Wenn du darauf anspielst, ob das sozusagen das Anfang vom Ende von Putin bedeuten könnte, ja, das kann es. Ich glaube aber, das passiert, wenn es passiert, sehr viel überraschender, als wir uns das so ausmalen. Denn entscheidend für Wladimir Putin ist nicht unbedingt, wie die breite Bevölkerung über ihn denkt, sondern was die Sicherheitsabteilungen um ihn herum machen, was sein Regime um ihn herum macht, ob es da tatsächliche Bedrohungen gibt. Und die gibt es Stand jetzt nicht. Aber man muss...
Also gibt es nicht die Risse, die man teilweise jetzt, oder Menschen wie ich, zu sehen glauben. Weil jetzt plötzlich die ersten Stimmen laut werden, was man vorher ja nie gehört hat, nie vernommen hat.
Das stimmt, diese Stimmen hat man nicht vernommen, aber ich glaube, sie reichen nicht aus. Mhm. Also das, was wir dort sehen, ist am Ende immer noch zu wenig, um ihn tatsächlich zum Sturz zu bewegen. Allerdings bedeutet diese Teilmobilmachung von Wladimir Putin ja, dass er jetzt auch wiederum alles auf eine Karte setzt. Denn dadurch, dass er sagt, wir machen jetzt ein Referendum zum Beispiel in Cherson oder ein Referendum im Luhansk, in den Ostgebieten, will er ja ein emotionales Feld schaffen und sagen, wenn die Ukraine hier weiter angreift, dann greifen sie russisches Land an, dann wird es ganz, ganz gefährlich für euch und dann werden wir uns wehren.
Dann könnte er ja sogar Atomwaffen nutzen, ne? Das ist ja dann quasi der, hat er ja den rechtlichen Rahmen geschaffen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, und er hat heute gesagt, in seiner Ansprache heute Morgen, das ist kein Bluff. Also er hat zwar schon häufiger in der Vergangenheit von Atomwaffen gesprochen, aber jetzt in einer Situation das nochmal stark betont. Und er will damit natürlich uns allen, insbesondere in Deutschland, Angst machen. Er will dafür sorgen, dass jemand wie Olaf Scholz, wie Joe Biden noch länger darüber nachdenkt, ob man am Ende der Ukraine zum Beispiel, die Diskussion haben wir seit Wochen, Kampfpanzer schickt oder anderes schweres Gerät und was das wieder auslösen könnte. Also es ist am Ende auch immer ein Psychokrimi mit Wladimir Putin.
Also jetzt, da wir reden, am Mittwoch, am späten Nachmittag, so 18, 18.30 Uhr, habe ich noch die Worte in Erinnerung. Olaf Scholz, die Rede von ihm vor der UN, vor der Generalversammlung, Vollversammlung, die ist jetzt ein paar Stunden alt. Und als ich das heute Morgen hörte bei Radio 1, als es zitiert wurde, da hörte ich vor allen Dingen, dass Olaf Scholz anfing und adressierte sehr, sehr kritisch Russland. Aber er sprach halt eben auch relativ schnell von der Nuklearmacht. War das eine Botschaft, die Scholz da gleich mit ausgesendet hat im Sinne von, Leute, vergesst nicht, Russland ist eine Nuklearmacht. Denn das war das, was bei mir hängen geblieben ist. Weniger, dass ich jetzt dachte, oh Gott, oh nein, Nuklearmacht, sondern dass Olaf Scholz seinerseits sagt, die Nuklearmacht Russland, als wolle er gleich die Botschaft mit aussenden, vielleicht versteht er, warum ich hier so zögerlich bin. Oder habe ich da zu viel in Olaf Scholz hineininterpretiert?
Nein, das ist genau das, was er seit Monaten macht. Er sagt, auf der einen Seite müssen wir der Ukraine helfen, auf der anderen Seite dürfe man das nie vergessen. Und es ist ja auch das, was in den ersten Wochen des Krieges wohl dazu geführt hat, dass er nicht so sehr geholfen hat. Ich war wenige Stunden, nachdem Wladimir Putin gesprochen hat, heute im Präsidialpalast in Kiew bei Wladimir Selenskyj und traf da erstaunlicherweise, natürlich, der Mann ist Schauspieler, aber auf einen extrem entspannten Präsidenten. Ich hätte erwartet, dass der jetzt schon etwas sorgenvoller reinschauen würde, aber nein, der hat wahnsinnig viel gelacht. Wir hatten fast 40 Minuten mit ihm im Interview und als ich ihn fragte, ob er denn die Ansprache geschaut hat und was er denkt, hat er gesagt, nö, das würde er sich gar nicht anschauen, gibt irgendwie spannendere Reden, die er sich angucken würde. Und, und am Ende hätte er das eh schon gewusst und er sagt, eine Teilmobilmachung, das hätten die Geheimdienste gewusst, dass das kommen würde, das würde ihn nicht überraschen und sowieso, er glaube nicht daran, dass Putin Atomwaffen einsetzt und die Welt müsse da auch aufpassen. Natürlich ist das alles Taktik auch von Wladimir Selenskyj jetzt zu zeigen, dass er nicht besorgt ist, um sozusagen alle um sich rum zu versammeln. Aber er hat dann auch gleich wieder Richtung Deutschland ein bisschen ausgeholt. Und als ich ihm gefragt habe, wie oft er denn in seinem Büro flucht und den Namen Scholz sagt, hat er auch laut gelacht und meinte dann, naja, manchmal würden schon die Wände wackeln und er würde sehr deutlich werden am Telefon. Aber er war wirklich entspannt, muss ich sagen. Erstaunlich. Ich habe ihn
dann
auch gefragt.
Du hast ja seine Entwicklung ja auch beobachtet in den letzten Monaten. Ja, sehr eng begleitet. Und wenn ich mich recht erinnere an das, was du uns erzählt hast, dann hast du auch ihn mitunter ja auch schon mal deutlich erschöpfter erlebt.
Absolut. Ich habe ihn das erste Mal interviewt während des Krieges Anfang März, dann im Mitte April noch einmal. Das war ein ganz anderer Selenskyj. Am Anfang der Selenskyj Selenskyj, der Angst hatte, dass er selbst stirbt in Kiew. Dann der Selenskyj, der gerade Butscha erlebt hatte.
Ja.
Genau,
ja.
Den Horror von Butscha erlebt hat. Und jetzt einen tatsächlich, wie gesagt, das muss man immer dazu sagen, er war Schauspieler, er weiß, was er tun soll, aber ein zuversichtlicher Selenskyj, der auch gesagt hat, das, was da passiert, ist der Zusammenbruch der russischen Armee. Und er hat gesagt, es interessiert sie überhaupt nicht, was Putin da sagt. Die Ukraine werde weitermachen und natürlich auch Richtung Luhansk, Richtung Cherson und so weiter diese Offensive weiterführen. Er sagt, das ist ihm am Ende egal. Und wir haben dann über diese Dinge gesprochen, die dort zutage gekommen sind, nämlich in Kharkiv. Ich war auch die vergangenen Wochen in Kharkiv. Und dort diese Folterungen zu sehen und von den Menschen zu hören, wie sie dort mit Elektroschocks von den Russen gequält wird, das hat hier in der Ukraine noch einmal ja, die Dringlichkeit sozusagen der Gegenoffensiven sehr auf den Punkt gebracht.
Will sagen, Butscha ist auch in dem Sinne kein Einzelfall.
Ich tue mich schwer damit, zu sagen, dass das, was in Izium zum Beispiel passiert ist, mit Butscha vergleichbar ist. In Butscha habe ich zum Beispiel die Zivilisten selbst auf dem Boden liegen sehen, mit verbundenen Händen, wie sie erschossen wurden. Das war sehr, sehr klar und eindeutig. In Izium ist es ein bisschen anders. Da wurde ein Massengrab gefunden, das stimmt, mit 17 ukrainischen Soldaten. Daneben, das waren Einzelgräber. Es gibt Berichte darüber, dass es Folterungen gab. Ich glaube das auch, nur ich finde, man muss immer sehr vorsichtig sein in den Superlativen, die da teilweise gewählt werden, denn das sollte erst untersucht werden, auch um diesen Trollen, die dann sofort sagen, das ist erfunden oder gelogen, eben die Luft zu nehmen. Und ich glaube, das war nicht so klug, ist meine persönliche Einschätzung, sofort das mit Butscha zu vergleichen. Aber da sind Horror-Dinge passiert, die ich auch selbst recherchiert habe dort. Ich war in einem Polizeigebäude, wo ein Mann, der dort eingesperrt war, uns gezeigt hat, wo er mit Elektroschocks gefoltert wurde, weil die Russen Dinge aus ihm rauspressen wollten. Das Gleiche hat ein älterer Mann erzählt, der 70 war, den wir dort im Krankenhaus getroffen haben, der gesagt haben, die Russen haben einfach behauptet, er hätte irgendein Gebäude in die Luft mitgesprengt und sei verantwortlich, er sei ein Terrorist und deswegen haben sie ihn da tagelang gefoltert. Da sind ganz, ganz grausame Dinge passiert.
Ja.
Und natürlich sorgt das in der Ukraine dafür, dass jemand wie Selenskyj sagt, wir machen da jetzt auf jeden Fall weiter. Und er lässt sich da von der Debatte, die natürlich uns besonders bewegt, neben der Frage der Teilmobilmachung, eben diese nukleare Bedrohung. Da versucht er zu sagen, Leute, wir müssen da zusammenstehen und am Ende sozusagen als Westen gemeinsam mit der Ukraine dafür sorgen, dass Putin rausgeht aus der Ukraine.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine Anzeige, was die Bildschirmzeit angeht, starre, dann starre ich entsetzt so lange darauf, dass die Bildschirmzeit noch länger wird. Was nutze ich denn eigentlich? Also bei mir, so in erster Linie, sind es dann doch wirklich Nachrichtenseiten. Ich daddel gar nicht auf dem Handy, aber ich bin natürlich dann auch recht viel zum Beispiel auf den Musikseiten, aber meistens informiere ich mich oder ich werde informiert und bin sehr viel in den Messenger-Diensten, wo mir dann Freunde und Bekannte schreiben, was ich alles wieder verpasst habe, was ich alles noch machen muss und was ich alles wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und da kommt Clark ins Spiel, denn Clark organisiert mein Leben ein kleines bisschen besser. Mit Clark hast du nämlich alle deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich wenden kannst. Und hätte ich mal Clark benutzt, dann hätte ich nicht vor 2 Wochen Flatterband an meinem Auto gehabt. Mehr sage ich dazu nicht. Mit deiner Unterschrift bei der Anmeldung wird Clark dein neuer Versicherungsmakler. So können sie deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften vertreten und dir einen digitalen Service mit allen Vorteilen anbieten. Das Maklermandat greift für alle deine Versicherungen, die du in der Clark-App angibst und hochlädst. Du kannst natürlich jederzeit und kostenfrei deine Vollmacht zum Maklermandat widerrufen. Vergiss also das mühselige Suche nach deinen Policen und manage deine Versicherung digital on the go 24/7. Ach Gott, ja, das wäre so schön. Das muss man machen. Das ist fantastisch. Das könnte mein Leben so deutlich erleichtern. Hol dir ein Upgrade mit Clark. Also Clark spendiert allen HörerInnen einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Clark.de. Bei der Registrierung den Gutscheincode FILTERCAFÉ54. Alles groß geschrieben. Ja, Filterkaffee 54. Ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, dann sichert ihr euch einen 15-Euro Shopping-Gutschein für Brands wie Adidas, Amazon, DAZN. Und bei zwei Versicherungen, da sind es sogar ganze 30 Euro. Also probiert die Clark-App doch selbst einmal aus. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge. Dass Putin rausgeht aus der Ukraine, da ist ja, wie gesagt, schweres Gerät, schwere Waffen, Panzerlieferungen sehr, sehr hilfreich. Jetzt mal so Crashkurs Militär ohne Toni Hofreiter, aber wir versuchen es trotzdem. Wo ist eigentlich, wo genau ist eigentlich der Unterschied zwischen der Effizienz einer schweren Panzerhaubitze, die wir ja durchaus liefern, und einem Panzer, einem Leopard 2 beispielsweise? Sind das semantische Feinheiten oder ist da, wie unterschiedlich effizient ist dieses Gerät?
Naja, das ist schon ganz klar ein Unterschied, weil ein Leopard 2 hochmodern, hochgesichert und vor allem für den Angriff gewappnet. Also mit dem sozusagen, wenn du weitere Regionen zurückerobern willst, also eine klassische, ja, Offensivtaktik wählst, dafür brauchst du einen Leopard 2 oder andere Panzer. Das Problem ist eben, dass die Ukrainer da bislang auf schlechter ausgestattete Sowjetpanzer angewiesen sind. Da sagen andere, das ist aber leichter für sie, die zu lernen. Also dass sozusagen, wenn sie einen Leopard bekommen würden, bräuchten sie da wieder Ausbildung. Die Ukrainer sagen aber, das ist dringend notwendig, dass sie die bekommen, um in diesen Regionen tatsächlich vorstoßen zu können.
Ja, und jetzt wo wir uns dem Ende langsam zu. Na, wobei eine Frage muss ich noch stellen, bevor ich dann ganz in die Schlusskurve einbiege. Annalena Baerbock, die war ja zuletzt, war sie ja nun wirklich immer quasi schon am Bundeskanzler vorbei, sehr offensiv, was die Forderung der Unterstützung der Ukraine mit allen nötigen Mitteln, auch schweres Gerät anging. Jetzt wirkte sie zuletzt zögerlicher. Wie erklärst du dir das?
Ich habe sie auch dort erlebt bei Anne Will. Das war für mich ein großer Unterschied zu dem, wie ich sie in den Wochen vorher erlebt habe und auch in der FAZ erlebt habe und wie ich auch gehört habe, wie sie agiert hat. Sie hatte schon großes Verständnis dafür, dass die Ukrainer Leopard-Panzer wollten oder wollen. Es gab, so höre ich, dann natürlich Gespräche zwischen Olaf Scholz und ihr und anderen. Und sie musste wohl erkennen, dass das in der Koalition momentan nicht durchsetzungsfähig ist, das, was sie möchte. Ich höre, dass auch in ihrem Ministerium da eher Skepsis herrscht, ob das jetzt das Richtige ist. Und das heißt, sie war auf einer Einzelposition und musste sich dann wieder zurückziehen. Mich hat gewundert, dass sie dann überhaupt ins Fernsehen gegangen ist in der Situation. Ja. Weil da wirkte das wirklich arg schwafelig, wie sie sich da rausredete. Und das ist ja irgendwie etwas, wo man immer sagt, diese Politiker, die eigentlich was anderes wollen, das aber nicht mehr sagen dürfen und dann an allem vorbeireden, die wollen wir irgendwie nicht.
Hat sie sich da, wurde sie eingescholzt? Ja?
Ich höre, dass es da Gespräche gab. Ja, ich glaube nicht, dass sie sich am Ende des Scholz wegen etwas sagen lässt, sondern weil es auch der eigene Anspruch ja sein muss, dass wenn eine Außenministerin etwas sagt, sie am Ende das auch umsetzen kann. Und wenn sie diejenige bleibt, die zwar die Position hat, aber es nicht durchgesetzt bekommt, wirkt sie ja automatisch weniger mächtig.
Tatsache. Wirkt sie ja plötzlich wie der Wirtschaftsminister, aber das ist ein anderes Thema. Eine letzte Frage, denn du hast dich, wie du gerade gesagt hast, mit Volodymyr Zelensky 40 Minuten unterhalten. Das Ganze kann man über deinen Twitter-Kanal verlinkt sich auch ansehen. Da verweisen wir natürlich gerne drauf. Was für ein Witz über Putin hat Zelensky dir erzählt? Oder dürfen wir das nicht spoilern?
Doch. Nein, ich hab Zelensky gefragt, weil er ja Komiker früher war, was eben sein Lieblingswitz war, als er noch Komiker war über Wladimir Putin. Und da ist er wirklich zusammengebrochen vor Lachen und meinte, schön, dass ich auch noch mal lachen kann hier nebenbei, aber das sei jetzt schwarzer Humor. Und dann hat er lange überlegt, ob er es erzählen soll, ja. Und es hat wirklich gelacht, hat es dann aber nicht gemacht. Aber es gibt einen Sketch von ihm und da spielte Zelensky die heimliche Geliebte von Putin, nämlich die berühmte Sportgymnastin Alina Kabeljewa. Und in diesem Sketch von Zelensky sitzt diese Kabeljewa auf dem Sofa, weil der Liebhaber Putin mal wieder zu spät nach Hause gekommen ist. Und als Putin dann seine Verspätung damit begründet, dass er mit der Invasion der Krim beschäftigt beschäftigt sei, schimpfte seine Geliebte, ich schaue russische Nachrichten, es gibt dort keine russischen Soldaten. Also möglicherweise hat Zelensky in dem Moment an diesen Sketch gedacht, aber er wollte es mir auch hinterher nicht so richtig verraten.
Na gut, du wirst ihn ja höchstwahrscheinlich noch ein paar Mal treffen. Bis dahin wirst du das auch noch aus ihm rausgekriegt haben. Für den Moment bedanke ich mich erst einmal ganz herzlich bei dir, dass du wieder ein bisschen für Aufklärung sorgen konntest. Das ist immer sehr, sehr wertvoll für uns. Und ich freue mich auch immer zu hören, dass du trotz dieser ganzen Schrecken deine gute Laune nicht verloren hast. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig.
Die habe ich noch nicht verloren. Eine lustige Anekdote, wie sowas dann auch zustande kommt. Ich war nämlich eigentlich gestern schon in Polen nach über 30 Stunden rausfahren aus Kharkiv. Okay. Dann wollte ich boarden in Warschau nach Berlin und dann rief das Präsidialamt an und dann sind wir wieder umgedreht und mit dem Auto nach Kiew gefahren. Also eigentlich war ich schon weg.
Okay, das heißt, du bist jetzt wo? Bist du jetzt in Kiew?
Ich bin
in Kiew.
Ich bin jetzt wieder in Kiew.
Ja, ja. Ach so. Ach Gott, okay. Ja, die klassische Frage, wo erwische ich dich gerade, Richard, die habe ich ja gar nicht gestellt. Stimmt. Aber das werde ich beim nächsten Mal nachholen. Paul, ich danke dir ganz herzlich und an dieser Stelle natürlich auch nochmal offiziell die Einladung, dann demnächst einfach auch mal in einer regulären Folge dabei zu sein, dass wir dann also neben den Schrecken des Krieges vielleicht auch einfach nochmal in das Privatleben von Markus Söder eindringen können oder Adam Levine oder wenn Tom Hardy Mixed Martial Arts Turniere irgendwo gewinnt. Also selbst über das Thema Schach gibt es ja einiges zu erzählen.
Ich bin dabei, Micky. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gut, sehr gut. Paul, ich danke dir. Lass es dir gut gehen und bis in Kürze, ja? Ciao, ciao. Ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee? Ihr habt wahnsinnig Lust, das Ganze mal live auf der Bühne zu sehen. Diesen herrlichen Free Jazz, diese Late-Night-artige Atmosphäre, diesen Wahnsinn, diesen ungezügelten und dieses herrliche, interessante Spiel zwischen Ernsthaftigkeit, gehobenem Blödsinn, kleiner Literatur und den Themen des Tages, den Themen der Woche, besprochen mit wunderbaren Gästen wie beispielsweise Jasmin Embarek, Markus Feldenkirchen, Oliver Polak, Jagoda Marinic und. Dann sichert euch jetzt noch Tickets auf eventim.de für die Live-Tour von Apokalypse und Filterkaffee mit Micky Beisenherz, das bin ich, und Andreas Loff, das ist Andreas Loff, und Gästen. Und die Termine sind 6. Oktober 2022 in Köln, 8. Oktober in Berlin, 9. Oktober Hamburg, 11. Oktober Dortmund, 12. Oktober Frankfurt am Main und der Tourabschluss ist am 19. Oktober in München. Die Menschen, die da gewesen sind, hatten wahnsinnig Spaß. Sie haben nicht mit dem gerechnet, was sie dort erleben, und ich muss ehrlicherweise zugeben, ich auch nicht. Es war toll, es wird toll sein, und wer sich jetzt Tickets sichert, der wird es garantiert nicht bereuen und eine Menge aus diesem Abend mit rausnehmen. Also, Apokalypse und Filterkaffee, die Tour 2022, Tickets unter eventim.de.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Boo. Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!